Direkt aus Europa, Nummer 397, Seite B.
Deutschlandradio Kultur.
Kirchen, die keine mehr sind. Eine Deutschlandrundfahrt von Paul Stenner.
Hoch steht man auf dem Elbedeich. Bei Prester, was ein kleiner Vorort von Magdeburg ist. Auf der anderen Seite der Elbe, am Ende des Horizonts, überragen die Doppeltürme des Doms die Silhouette der Stadt. 1520 war der Magdeburger Dom fertiggestellt worden. Schon sein Vorgängerbau sollte die Macht und die Herrlichkeit des Ottonenreiches demonstrieren und den Heiden auf der anderen Seite der Elbe deutlich machen, wer den besseren Gott hatte. Jetzt steht man auf der anderen, der ehemals heidnischen Seite, wendet den Blick vom Dom ab und sieht rechts von sich eine kleine Pfarrkirche.
Wir sitzen hier sozusagen in der alten Dorfkirche, mehr oder weniger.
Die ehemalige St. Immanuel-Kirche von Prester ist 1832 von der preußischen Baudeputation in Berlin, wahrscheinlich unter Mitarbeit von Karl Friedrich Schinkel, errichtet worden. Ab 1983 wurde sie nicht mehr sakral genutzt. 1997 wurde sie dann verkauft. Nicht alle im Dorf konnten sich damit anfreunden, dass ihre ehemalige Kirche eine Gastronomie wurde.
Naja, ich sag mal so, die Meinungen sind hier ringsrum schon ein bisschen gespalten. Ja? Also es sind so diese alteingesessenen Prästeraner, die da nicht so ganz konform mit sind, ja? Die dann auch nicht unsere Gäste sind.
Die Kirche hat auch eine private Geschichte und die verbindet sich mit Katrin Riefenbergs Mann Jens.
Die Erinnerung an diese Kirche ist für mich so, dass es in meiner Kindheit unser Spielplatz war.
Aus dem Spielplatz wurde für Jens Riefenberg ein Ort der Wünsche und Träume.
Im Ursprung war es eigentlich immer mal so, dass ich eigentlich schon zu DDR-Zeiten die Kirche kaufen wollte. Ich wollte eigentlich hier drinnen wohnen.
Die Kirche, wie das Restaurant in Prester heißt, besteht nun schon 5 Jahre.
Leute, die aus dem mittleren Teil und nördlichen Teil Deutschlands sind, sehr liberal. Aufgeschlossen, finde ich sehr gut, ja, weil für die meisten Leute es halt so ist, das hat nicht viel mit Kirche zu tun, aber es hat halt was damit zu tun, dass die Gebäude bleibt für die Leute optisch erhalten. Größere Schwierigkeiten haben wir mit Mitbewohnern aus dem südlichen Raum, also sprich alles, was so in die richtig katholische Richtung geht, die gar kein Verständnis oder sehr, sehr wenig Verständnis dafür haben, wo es dann auch wirklich mal hier drin heißt, das kann doch nicht sein, eine Kirche, wie kann man sowas so verunstalten?
Der kleine Ort Müncheberg liegt in Brandenburg, ungefähr auf halber Strecke zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder. Der Autofahrer passiert eines der beiden Stadttore, die durch die fast vollständig erhaltene Stadtmauer verbunden sind. Die Marienkirche thront imposant auf einem Hügel, der die umliegenden Gebäude überragt. Das große Kirchenschiff mit dem hohen, steilen Dach und der eckige Kirchturm stehen in einigem Abstand voneinander. Sie sind lediglich auf der Höhe der Turmuhr durch einen Übergang miteinander verbunden.
Die Kirche ist im April 1945 durch Granatenbeschuss völlig ausgebrannt. Eine Granate ist dort in die Orgel eingeschlagen. Und Sie sehen die Brandspuren heute noch an den Balken. Die Orgel, die Seitenemporen waren Holzemporen. Und das ganze Dach ist ausgebrannt. Das Feuer ist dann hier vor dem Chorraum zu stehen gekommen, wahrscheinlich durch Wind oder so etwas, manche sagen ein Wunder. Wir haben die Kirche also als eine Ruine erlebt, die nur aus den Umfassungsmauern bestanden hat.
Hubert Müller, der frühere Pfarrer von St. Marien, zu DDR-Zeiten wurde lediglich der Kirchturm repariert, weil es wohl Karl Friedrich Schinkel war, der ihn entworfen hatte und wegen des weichen Untergrunds einige Meter vom Kirchenschiff entfernt aufrichten ließ.
Das Bemerkenswerte ist, dass ein Auswärtiger hierher gekommen ist, und zwar ein Offizier der Bundeswehr, der hier eine dienstliche Aufgabe hatte, der daneben aber die Ruine dieser Kirche entdeckte.
Dieser Oberstleutnant Wessling kam eines Tages zu mir und sagte, wollen Sie mal Ihre Kirche nicht wieder aufbauen? Das war Anfang 91. Da musste ich ehrlich zugeben, wir haben den nach der Wende so viele Gedanken gehabt, dass wir an den Kirchenaufbau jetzt nicht direkt gedacht haben. Und da sagte er, wollen Sie oder wollen Sie nicht? Und da sagte ich, klar wollen wir. Dann sagte er, und dann fangen wir an. Dann hat er in der Tat eine Förderverein-Versammlung einberufen, schon ein paar Wochen später. Und es waren über 80 Menschen, quer durch Müncheberg, Christen, katholischer Christen, evangelische Christen, Atheisten, alles war da. Ich war ganz überrascht auch über ganz bekannte Atheisten, die also sogar strenge Parteigenossen waren vorher. Die saßen mit da. Ein Mann ist mir ganz besonders im Bewusstsein, der war vollkommen Atheist, aber er hat gesagt, unsere Kirche, die möchte ich, dass die wieder aufgebaut wird.
Schon einmal war die Kirche zweckentfremdet worden. Von 1806 bis 1813 hatten französische Truppen vom Siegeszug bis zur Flucht die Marienkirche als Heu- und Strohmagazin zur Versorgung der Reiterei genutzt. Jetzt aber war nicht die vorübergehende Entweihung, sondern eine dauerhafte Mischnutzung das Konzept des Wiederaufbaus. Der amtierende Pfarrer Dieter Joost.
Diese Kirche ist ein Haus, das von der Kirchengemeinde an eine Betreibergesellschaft abgegeben worden ist, die aus drei Gesellschaftern besteht. Aus der Kirchengemeinde, der Stadt und dem Förderverein, was die Bürger dieser Stadt sind.
Als erstes musste ein Dach auf die Wände. Dann aber musste der Innenraum für seine zukünftige Nutzung durch drei Parteien umgebaut werden. In dieser Marienkirche finden Gottesdienste statt, werden Bücher ausgeliehen, Bilder aufgehängt, Filme vorgeführt, Weihnachtsmärkte veranstaltet und auch schon mal mit einem langen Laufsteg in der Mitte eine Modenschau. Und natürlich auch Konzerte.
Hier bei uns in der Müncheberger Region ist es ungefähr so, 10% der hier lebenden Menschen gehören der Kirche an. Die restlichen 90% sind entweder kirchenkritisch, kirchenfern oder eigentlich sogar richtig abgewandt gewesen. Dadurch, dass diese Kirche hier offen ist für alle und nicht nur sagt, ihr dürft mal reinkommen, sondern ihr habt auch Mitverantwortung für das, was hier drin passiert, hat es sich so entwickelt, dass wir gemeinsam miteinander mit unseren völlig verschiedenen Standpunkten und Sichtweisen aufeinander zugehen und miteinander etwas Gemeinsames machen können.
Ingrid Panse.
Besucher aus Müncheberg sind vielleicht so 25%. 75% der Besucher zu den Veranstaltungen kommen aus der Region und aus dem weiteren Umfeld. Unsere Konzerte finden seit 15 Jahren sonntags um 17 Uhr statt. Wir haben ein sehr breites Berliner Publikum zum Beispiel, die dann sonntags den Tag nutzen für einen Ausflug ins Grüne. Die Märkische Schweiz ist nicht weit und den Tag dann beenden mit Kultur bei uns.
Zum Glück hat sie Hilfe beim Werben um Zuschauer und Zuhörer. Den Förderverein. Förderverein-Chef Rainer Zaspel.
Der Förderverein begleitet die kulturellen Veranstaltungen. Die besondere Atmosphäre von Konzerten, und wir haben bis zu 20 Konzerte im Jahr, werden begleitet durch ein Kuchenbuffet, durch Kaffee, Wein, Sekt. Manche kommen zu einem Konzert eine Stunde früher, um dieses Buffet genießen zu können. Also es hat eine besondere Atmosphäre, die man an sonstigen kulturellen oder Konzertorten, glaube ich, nicht so schnell finden wird.
Rondorf, südlich von Köln, ist klein, aber nicht wirklich idyllisch oder verträumt. Im Zentrum des Dörfchens steht, von der Hauptstraße durch eine hohe Mauer getrennt, die ehemalige Dorfkirche. Eigentlich ist sie ein neogotischer Bau von 1900, aber als in der Nachkriegszeit die Menschen aus dem zerbombten Köln ausgesiedelt wurden, musste die Kirche vergrößert werden. Das Kirchenschiff zu vergrößern war kaum möglich, also stellte man in den 50er Jahren einen Turm davor, im Grundriss 10x10 Meter. Nicht schön, aber groß. In den 80er Jahren stand die Kirche zum Verkauf. Rolf Link, Architekt und Kirchenbauer, war interessiert.
Wenn alles unter Denkmalschutz steht, dann steht ja auch der neue Turm unter Schutz. Und das war natürlich günstig, denn im Turm haben wir inzwischen überlegt, 4 Wohnungen einzurichten. Ja, ich habe 5 Kinder, also 4 davon kriegten dann jeweils eine Wohnung, mussten die selbst finanzieren. Und so war das tragbar. So ist das denn auch geschehen.
Der Vater muss los. Die hallige Kirche wirkt verlassen. Ein Flügel steht im Raum. Bilder hängen an den Wänden. Wir stehen auf der oberen von 2 Emporen, die das Kirchenschiff gegen den Turm hin abschließen. Beide Emporen sind jetzt Büros für 3 Architekten plus einige Mitarbeiter. Die kleine, einstige Dorfkirche ist jetzt Unterkunft für 3 Familien und ein Architekturbüro.
Als wir 1986 den Vertrag mit der katholischen Kirchengemeinde schlossen, wurde von Seiten der Erzdiözese Köln Wert darauf gelegt, dass wir zukünftig keine Nutzungen durchführen hier in diesem Gebäude, was von uns ja käuflich erworben wurde, keine Nutzungen, die der katholischen Sitten- und Glaubenslehre widersprechen. Dazu gibt es im Grundbuch einen Eintrag mit Rückauflassungsvormerkung, die besagt, wenn wir gegen diese Regel verstoßen, könnte eines Tages die Kirche den Besitz wieder zurücknehmen.
Für die Bewohner bedeutet dies, dass sie bei Umbauten die Kirchengemeinde um Erlaubnis bitten müssen. Und auch die finanzierenden Banken wollen die Genehmigung für den jeweils nächsten Bauabschnitt sehen, bevor sie das Geld freigeben. Aber die Rondorfer Wohnkirche erfüllt noch immer eine öffentliche Funktion. Der Kirchenraum, in dem sich weder Wohnungen noch Büro befinden, wird als Galerie und Konzertsaal genutzt. Damit soll die ehemalige Kirche noch ein bisschen dem Ort erhalten bleiben. St. Agnes in Berlin-Kreuzberg ist eine riesige Kirche vom Ende der 60er Jahre. Wahrscheinlich war sie schon überdimensioniert, als sie geplant wurde. Sie ist ein riesiger, fast rechteckiger Raum, der sein Licht nahezu ausschließlich über Deckenfenster bezieht. Alle Attribute, die eine Kirche ausmachen, wie Altar, Kreuz, Orgel, sind schon ausgebaut und haben in anderen Gemeinden eine neue Verwendung gefunden. Die Kirche St. Agnes wurde von dem Senatsbaudirektor Werner Düttmann entworfen, der in Berlin einen bedeutenden Namen hat. St. Agnes gilt als Paradebeispiel für einen Baustil, der Brutalismus genannt wird. Abgeleitet vom französischen Brut steht es für klar, schnörkellos, ungeschminkt. Wenn es Schmuck gibt, dann ist es Beton. Man denkt, die Kirche sieht aus wie ein Bunker, so scheußlich erscheint sie. Arno Brandlhuber, der Architekt, der aus St. Agnes eine Galerie macht.
Es könnte sein, dass Werner Düttmann damals eben nicht nur eine Kirche gebaut hat, sondern die Möglichkeit des Ausstellungsraums schon mitgedacht hat, weil er so ideal dafür geeignet ist.
Dann hätte der für die Zukunft bauende Senatsbaudirektor Werner Düttmann mehr vom Niedergang der Kirchen geahnt als alle Bischöfe und Kardinäle zusammen. Warum auch nicht? Aus der Kirche, für die es vor 50 Jahren noch einen Bedarf gab, wird heute, fast exakt in der geometrischen Mitte von Berlin, eine Galerie. Berlin, Spandauer Neustadt, die Luthergemeinde am Lutherplatz. Pfarrer Matthias Wohlfahrt.
Diese Kirche hat eine umfangreichste kirchenmusikalische Arbeit mit zwei Chören, mit einem Kinderchor, mit einem Streichorchester, das ist etwas Besonderes. Es hat nicht jede Gemeinde. Eine Kirche, die 1896 bis 1898 erbaut wurde, in der Kaiserzeit, als die Monarchie den Kirchbau sehr gefördert hat, gerade in diesen Arbeiterbezirken. Genau 100 Jahre später ist diese Kirche in heutiger Form umgebaut worden. Der Kirchraum ist sehr viel kleiner, hat trotzdem noch 400 Plätze. Es gibt drei Emporen, die um den Altarraum herum angeordnet sind. Und neben dem eigentlichen Kirchraum sind in den Kirchraum hinein 9 Wohnungen gebaut worden im Obergeschoss und im Erdgeschoss unterschiedliche Gemeinderäume und ein Gemeindebüro.
Zwischen 1600 und 1800 Plätze hatte die Luthergemeinde in Spandau dem gottesfürchtigen Proletariat anzubieten. Heute ist die Kirche auf ein Drittel ihrer ursprünglichen Grundfläche zurückgeschrumpft. Im Kirchenraum sind die Bänke verschwunden.
In einem Familiengottesdienst sitzen wir auch mal im Kreis. Wir brauchen auch mal gar keine Stühle, weil ein Tanzgottesdienst stattfindet, sodass wir eigentlich mit dem neueren, kleineren Kirchraum sehr viel mehr Möglichkeit haben als mit den 1800 Plätzen, die wir früher hatten. Eigentlich sind alle positiv überrascht, wie schön doch der heutige Kirchraum ist, auch wie warm. Sie müssen sich das vorstellen, das war früher eine riesige Kirche, die vielleicht ein- oder zweimal im Jahr Heiligabend und bei einem anderen besonderen Anlass gut gefüllt war. Ansonsten fast immer leer, kalt und dunkel war.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Paul Stenner. Eine Produktion von Deutschlandradio Kultur 2012. Manuskript und Online-Version der Sendung finden Sie im Internet unter dradio.de.
Deutschlandradio Kultur Literatur.
Seit gut 35 Jahren schreibt Günter Kunert Gedanken, Erinnerungen, Prosa-Miniaturen und Träume in sein Big Book. Das Kompendium ist eine Fundgrube, die das Verhältnis von Leben und Schreiben literarisch dokumentiert. Der kürzlich erschienene Band Tröstliche Katastrophe liefert Aufzeichnungen, die zwischen 1999 und 2011 entstanden sind. Über diese Sammlung scharfzüngiger Notizen und Reflexionen ist Sigrid Wesener im Gespräch mit Günter Kunert.
Schöner Herbsttag, lichtblauer Himmel, Sonnenschein, Windstille, auch in mir. Eine große Ruhe besteht rund ums Haus und auch im Haus selber. Völlige Stille. So sollte es immer sein. So könnte ich es ein Jahrhundert lang aushalten und sacht am Schreibtisch vertrocknen.
Zeichnen war zunächst auch der Ausgangspunkt für Sie.
Ich habe gerade ein bisschen darüber reflektiert und geschrieben. Es ist so, als wenn sich ein Kreis schließt. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten relativ viel gezeichnet.
Da ist unheimlich viel Heiterkeit bei den Selbstporträts, auch Selbstironie. Da ist viel mehr Witz, als man manchmal in den Texten vermutet. Aber die Ironie, der Ironiker Günter Kunert, der war immer auch in seinen Texten.
Ich bin ein heiterer Melancholiker und habe dann bei Begegnung festgestellt, eigentlich sind alle Melancholiker auch heitere Leute. Nein, nein, also mein Ruf ist ja schlecht und ich gebe mir immer Mühe, diesen schlechten Ruf natürlich zu erhalten und zu stützen. Tröstliche Katastrophen ist ja im Grunde nur ein kleiner Punkt eines dieser Texte. Es bezieht sich eigentlich darauf, dass Menschen sich etwas beruhigter oder auch getrösteter fühlen, wenn sie nicht gerade in der Nähe des Tsunami sitzen oder in Tschernobyl oder sonst wo oder in Bagdad. Es ist im Grunde ein Empfinden desjenigen, der nicht direkt betroffen ist. Die Katastrophe erreicht ihn nicht konkret und direkt, sondern per Nachricht. Und es tröstet ihn auch darüber hinweg, dass seine momentane Situation, die ja nicht unbedingt glänzend sein muss, er ist vielleicht arbeitslos und er ist krank oder sonst was ist passiert. Es ist dann ein Trost für ihn und das ist zwar bitter, aber sehr menschlich zu erfahren, anderen geht es schlechter. Und ich muss noch hinzufügen, das ist wahrscheinlich eine uralte Prägung. Meine Mutter pflegte, da war ich ein Kind, ich war vielleicht 5, 6 Jahre, immer zu sagen, wenn mir ein Essen nicht schmeckte und ich es nicht essen wollte, andere Kinder haben noch viel weniger zu essen, denen geht es viel schlechter. Und ich glaube, auf diese Art und Weise hat dieser Titel Tröstliche Katastrophen auch einen Hauch von Ironie.
Das ist natürlich die Geschichte auch von dem Glas, das halb voll oder halb leer ist.
Schreiben ist ja sowieso etwas wie Selbsttherapie. Man arbeitet ab, was einen bedrängt, belastet und beschwert, unglücklich macht. Das kann man, und das ist der Vorteil des Schriftstellers, dann in Literatur umsetzen und sich damit eine gewisse Erleichterung verschaffen.
An einer Stelle schreiben Sie, dass Sie als der Zweite Weltkrieg zu Ende war, waren Sie 16. Und da schreiben Sie an der Stelle, dass Sie immunisiert waren eigentlich durch diese Erfahrung des Überlebenmüssens, auch des sich Versteckens, Durchhaltens.
Nun ist Immunisierung eigentlich ein ziemlich schlimmes Wort, denn es bedeutet ja auch, dass man partiell abgestumpft wird. Es ist auch ein Verlust natürlich an Empfindungsfähigkeit. Denn wenn man die kindliche Empfindungsfähigkeit sein Leben lang behielte, könnte man überhaupt das Leben gar nicht ertragen. Das 20. Jahrhundert ist der Vorläufer des 21., das noch schlimmer werden wird. Mal kurz gesagt, ich glaube nicht, dass dieses Jahrhundert, in das wir jetzt ja erst kurz eingetreten sind, bei Betrachtung der Welt die freundlichen Wünsche erfüllen wird. Das ist überhaupt nicht denkbar. Wir haben das Glück, dass in Europa eine relativ friedliche Zeit geherrscht hat, seit dem Kriegsende 1945. Aber wir haben keine Garantie, dass es so bleiben wird. Das große Problem ist ja, dass der Mensch im Einzelnen ein sehr nettes Wesen sein kann, aber in dem Moment, wo er sich mit seinesgleichen zusammenfindet und eine persönliche Not verspürt, er in dieser Gruppe zur Aggressivität neigt. Und je größer diese Gruppen sind und je größer die Not wird, desto größer wird die Aggressivität. Und wir haben ja gerade jetzt schon in diesem bis jetzt kurzen Jahrhundert Schlimmstes erlebt. Und ich glaube, das kann nicht abnehmen. Und ich halte es sogar, also wissen Sie, es ist ja so, dass schon die Blindheit so weit gediehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die UN hat doch ausgerufen jetzt den 20. März als Tag des Glücks auf der Welt. Das ist so zynisch, das ist ein solcher Spott und Hohn. Und die Leute dort in dieser blöden UN wissen doch ganz genau, was auf der Erde vorgeht. Da sitzen ja Abgesandte von Verbrechern, von Kriminellen, von Diktatoren und die stimmen dafür einen Tag des Glücks. Also was soll man von dieser Welt da erwarten? Die neuen Schrecken überdecken immer die alten. Wir reden doch gar nicht mehr vom 30-jährigen Krieg. Ein Drittel der Deutschen sind im 30-jährigen Krieg ausgerottet worden. Redet doch ein Mensch darüber? Keiner. 6 Millionen tote Juden ist eine Zahl. Aber es ist nicht erlebt, nicht erlitten und nicht nachempfindbar. Das ist es doch.
Das erste Gedicht von Günter Kunert.
Ein Kastanienbaum im Hinterhof. Es war einer, ein Riesier, etwa so groß wie der hier vor unserem Haus. Es war ja auch eigentlich gar kein Gedicht, es war der Beginn des Schreibens. Ich saß da, und wir waren ja ausgebombt und hatten dann so eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung und dieses ganz kleine Zimmer war für mich reserviert und ich hatte einen kleinen Schreibtisch am Fenster und sah in den Hinterhof auf diese Kastanie. Ich hatte eine Schreibmaschine mir geliehen, habe dann diesen Text, der so aussah wie ein Gedicht, über diese Kastanie geschrieben. Und es war wie eine Initiation. Jedes Wort kam mir vor, als hätte ich es eben überhaupt erst erfunden.
Dieses erste Schreiben hat sich mit einem der ganz Großen, der damals in Berlin lebte, zusammengebracht, mit Bertolt Brecht.
Da hatte ich ja schon eine ganze Reihe Gedichte geschrieben. Und ich hatte dann einen Freund, der mir sagte, ach, der Brecht ist jetzt gerade zurückgekommen, habe ich gelesen. Die Gedichte musst du dem mal zeigen. Der wohnt im Adlung. Von dem Adlung damals war natürlich nur eine Ruine übrig, das aber noch als Hotel fungierte. Ich habe mir ein Herz gefasst, habe 3 Wodka getrunken, bin mit der U-Bahn zum Alexanderplatz gefahren und dann gelaufen und habe den Portier gefragt, hier wohnt doch einer Brecht. Ja, ja, ersten Stock. Und in dem Moment, wo ich an die Tür klopfen wollte, ging die Tür auf und heraus kam Theo Lingen. Ich wusste ja noch gar nicht über die Familienverhältnisse Bescheid. Aber die Tür blieb offen, da stand Brecht. Und ich sagte, guten Tag, Herr Brecht, ich wollte Ihnen mal was zeigen. Na ja, kommen Sie mal rein. Und ich ging dann rein und dort saß Helene Weigel an einem Tisch, der vollgestellt war mit amerikanischen Konserven. Das war wie ein Eintritt ins Paradies, denn zu der Zeit hatte man Hunger und es gab eigentlich kaum was zu kaufen. Und er nahm das entgegen und tat so, als wäre er ganz beglückt und hätte da schon jahrelang drauf gewartet. Und ein paar Tage später bekam ich einen Brief von ihm und er lud mich dann ein nach Weißensee. Er wohnte ja erst in Weißensee in so einer alten Fabrikantenvilla. Er nahm mich dann mit rein in die Stadt. Er fuhr diesen kleinen Steyr. Er war stolz auf seine Autofahrkünste. Er ließ die Hände vom Steuerrad und fuhr. Und sah mich so von der Seite aus an, na, merkt er das auch, was ich für ein glänzender Chauffeur bin. Diese Bekanntschaft war natürlich auch schon ganz, ganz wichtig.
Eine andere wichtige Figur, Günter Kunert, ist für Sie, nachdem Sie die DDR 1979 verlassen mussten.
Ich war auch zu Tode gekränkt. Die Kulturpolitik der DDR verlief ja wellenförmig. Mal wurde das Ventil ein bisschen aufgedreht, dann wurde es wieder geschlossen. Aber die letzte Zeit war wirklich äußerst kränkend und dadurch auch alle Schreiblust zerstörend. So habe ich mir gesagt, wenn ich weiterschreiben will, dann muss ich hier weggehen. Vor 20 Jahren entzogen wir, meine Frau und ich, uns der verwirklichten Utopie unter dem Kürzel DDR und landeten in Schleswig-Holstein, in Itzehoe, einer Kleinstadt nördlich Hamburgs. Kaum hatten wir unsere 7 Katzen ausgeladen und das Haus betreten, fühlten wir uns geborgen.
Sigrid Wesener sprach mit Günter Kunert über sein Buch »Tröstliche Katastrophen«. Deutschlandradio Kultur. Überall. Im Internet unter www.dradio.de. Die Nachrichten. 20 Uhr. Das Hochwasser der Elbe verliert im Norden an Kraft. In Brandenburg und Niedersachsen stagnierte der Pegel vielerorts oder sank bereits wieder. Wegen des anhaltend hohen Wasserstandes und der immensen Belastung der Deiche ist die Gefahr in den betroffenen Regionen aber noch nicht gebannt. In Sachsen-Anhalt ist die Lage weiter kritisch. Zahlreiche Ortschaften wurden überflutet. Allein bei Fischbeck stehen mehr als 1000 Quadratkilometer unter Wasser. Eine Fläche knapp halb so groß wie das Saarland. Mehrere 10.000 Menschen mussten in Sachsen-Anhalt in den letzten Tagen ihre Häuser und Wohnungen verlassen.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 396. Wanderschäfer wandern mit ihrer Herde dorthin, wo es für ihre Schafe etwas zu fressen gibt. Der Schäfer geht seiner Herde voran und muss wissen, wohin er sie mit Hilfe seiner Hütehunde führt. Seine Schafe dürfen nichts verwüsten und seine Hunde dürfen keine Dorfhunde beißen. Grünland, Wiesen und brachliegendes Land ist gut für die Schafe, aber der Schäfer muss wissen, wem das Land gehört und ob er seine Schafe dort weiden darf. Wo Solaranlagen stehen, dürfen die Schafe nicht grasen, aber Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen sind von Grünland umgeben, auf das der Schäfer seine Schafe treiben darf. Wo jedoch Biogasanlagen stehen, wird auch das Gras von den Wiesen für die Energiegewinnung verwendet. Für Schafe bleibt da nichts übrig. Der Schäfermeister hat Wanderschuhe an und feste Arbeitskleidung und hat seinen Schäferstab in der Hand. Wenn seine Herde die Nacht in einem Pferch verbringt und sein Mitarbeiter nachts bei der Herde bleibt, kann er schon mal zum Schlafen nach Hause gehen. Aber auch dann sind seine Gedanken immer bei der Herde. Den Pferch zäunt er mit einem transportablen Elektrozaun ein. Die Erfindung des elektrischen Weidezauns hat die Schafhaltung sehr erleichtert. Und viele Gastarbeiter aus der Türkei wollen Lammfleisch essen, weil sie als Muslime kein Schweinefleisch essen dürfen. Dadurch hat die Zahl der Schafe in den 70er Jahren wieder zugenommen, nachdem sie um 70% abgenommen hatte. In Deutschland sind etwa 2000 Männer und auch Frauen Schäfer von Beruf, aber die meisten sind keine Wanderschäfer mehr. Sie haben eigenes Land für ihre Schafe oder haben Land gepachtet. Eigentlich braucht man aber als Schäfer gar kein eigenes Land, denn es gibt genug Land, auf das man mit seinen Schafen ziehen kann. Wenn im Herbst die Ernte beendet ist, können die Schäfer ihre Schafe auch auf die abgeernteten Äcker treiben. Eine Schäferin ist die Tochter eines Schäfers. Ihre Schäferei ist von Wäldern und Wiesen umgeben, tiefen Seen und Hügeln mit steilen Hängen. Auf den Wiesen ist Land für die Schafe eingezäunt. Hinter einer Hecke entdeckt man den Gemüsegarten, den Hühnerhof, den Hundezwinger, zwei Ställe und ein schönes Wohnhaus mit einem Laden, in dem sie allerlei aus Wolle verkauft. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatten die Schäfer noch vor allem mit dem Verkauf der Wolle ihrer Schafe Geld verdient. Aber als hochwertige Merino-Wolle aus Australien kam, haben in Europa viele Schäfer ihre Existenzgrundlage verloren. Anfang April werden die Schafe geschoren. Ein Schafscherer, der das schon seit 1981 macht, schert 13.000 Schafe im Jahr. Dabei helfen ihm zwei Männer. Sie sortieren auch die Wolle nach der Farbe und stecken sie zum Verkauf in Säcke. Um sich ein Schaf zum Scheren zu holen, nimmt man es am Hinterbein. Dann sieht das Schaf den Mann nicht, der da von hinten kommt. Es wird rückwärts langsam auf die Bank gezogen. Nach dem Scheren wird es wieder von der Bank heruntergelassen und dann läuft es zu seiner Herde. Manche sehen sich dann um und suchen, als müssten sie erst lernen, unter den geschorenen Tieren die Schafe wiederzuerkennen, mit denen sie vor der Schur in ihrer Herde zusammen waren. Deutsche essen durchschnittlich 60 Kilo Fleisch im Jahr, aber davon sind nur 600 Gramm Lammfleisch und die Hälfte davon wird importiert, vor allem aus Neuseeland. Seit die Schafe hauptsächlich wegen des Fleisches gehalten werden, ist ein Ziel der Schafzüchter, von einem Muttertier möglichst viel Nachwuchs zu bekommen. Im Mai werden die Lämmer geboren und gute Muttertiere bekommen zwei oder sogar drei Lämmer. Da muss der Schäfer dann auch schon mal bei der Geburt helfen. Die ersten zwei, drei Tage bleiben die Lämmer mit ihrer Mutter im Stall, damit sie begreifen, zu welchem Schaf sie gehören. Manches Mutterschaf weiß vor allem bei Mehrlingsgeburten auch oft nicht, welche Lämmer zu ihm gehören, denn meist bekommen mehrere Schafe fast gleichzeitig Lämmer. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 396. Danke.